Ich bin kein Sklave der Angst mehr. Wir haben einen Weg, der uns aufgedeckt wurde in Jesus, um mit unseren Ängsten umzugehen. Es ist nicht, dass wir nur noch positiv denken und nie wieder Angst haben, sondern es ist so, dass wir wissen, was wir mit unserer Angst tun sollen und wo wir unsere Angst hinbringen, wohin wir mit unserer Angst hingehen können. So, also wir wollen die Angst nicht leugnen, auch nicht unterdrücken, auch nicht ein Lächeln drüber bügeln, sondern wir bringen uns selbst mit unseren Ängsten hin zum Vater. Und in seiner Liebe nimmt er uns diese Ängste. In seiner Liebe begegnet er uns als denjenigen, die Angst haben. Und Gott vergleicht uns ja mit Schafen. Ja, das sind ja ausgesprochen dumme Tiere. Und das sind nicht nur auch dumme Tiere, sondern auch ausgesprochen ängstliche Tiere. Ich hatte jetzt nicht so viele Begegnungen in meinem Leben mit Schafherden, aber ich weiß, dass die ziemlich ängstlich sind. Ja, der Hund braucht dann nur rumlaufen und bellen und sofort rennen die in die andere Richtung. Und sie sind durch ihre Angst ziemlich leicht zu beeinflussen und zu steuern. Und deswegen ist es so gut, dass wir als die Schafe des Herrn, die Herde des Herrn, einen Hirten haben, dem wir vertrauen dürfen. Und übrigens einen Hirten, der keinen Hund hat. Denn im hebräischen Kontext, da haben die Hirten gar keine Hunde, sondern sie leiten durch ihre Stimme. Sie folgen dem Hirten, wo immer er hingeht. Sondern wir dürfen zu ihm kommen mit unseren Ängsten, dürfen uns ihm anvertrauen. Und das ist etwas ganz Herrliches. Wir beten mal zum Anfang, ja? Vater, ich danke dir. Moment. So. Vater, ich danke dir für deine Fürsorge, die du uns schenkst, für deine Fürsorge, die du uns gibst. Du überlässt uns nicht unseren Ängsten, sondern du nimmst uns an, wie wir sind. Und wir dürfen zu dir kommen mit all unserem Ballast, mit all unseren Schwächen, mit all unseren Emotionen. Vater, ich bitte dich, dass du uns in eine neue Ebene der Wahrheit und der Realität hineinnimmst. Dass wir auch mit unseren negativen Emotionen, zumindest Emotionen, die sich negativ anfühlen, zu dir kommen können. Mit unserem Zorn, mit unserer Wut, mit unserer Angst, mit all diesen Dingen, die sich in uns befinden. Vater, ich danke dir, dass du dir nicht ein Happy-Clappy-Volk wünschst, was das Lächeln reingetackert hat, sondern du wünschst dir ein Volk, was in Wahrheit ist, Anbeter, die dir begegnen in Wahrheit und Geist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns heute da ein Stück auf diese Reise mit hinnimmst und uns dahin wachsen lässt in diese Reife vor dir. Und diese Reife vor dir bedeutet auch Reife voreinander. Danke, Herr, dass du das nicht trennst, das Menschliche mit dem Göttlichen, das Vertikale von dem Horizontalen, sondern dass es im Kreuz miteinander verbunden ist. Mach unser Leben heil, mach unser Leben ganz, dass unser ganzes Leben, wie wir umgehen mit unseren Emotionen, mit unseren Herausforderungen, mit unseren Schwierigkeiten, wie wir mit unserem Nächsten umgehen, mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mach uns ganz zu einem Zeugnis für Jesus. Ich danke dir, Herr, für diese Predigtreihe Orte des Gebetes. Danke, Herr, dass du uns mitnehmen möchtest an Orte, die wir nicht kennen, aber die du in deinem Wort beschreibst und wo du uns begegnen möchtest. Wie wir das vorhin gesungen haben, da gibt es einen Berg des Herrn, da gibt es spezielle Orte, auch die wir mit unseren Herzen besuchen können. Natürlich bist du nicht gebunden, du bist omnipräsent, allgegenwärtig, aber du möchtest, dass sich unser Herz aufmacht, dass sich unser Inneres aufmacht auf den Berg des Herrn, zum Ort deiner Gegenwart, in das Verborgene, in das stille Kämmerlein, in den Turm des Herrn, zum Gnadenthron, all diese Dinge, die wir auch schon besprochen haben. Schenk uns dabei und schenk uns neue Vision heute für Gebet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, ganz wunderbar. Ganz wunderbar ist es, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, wo wir etwas erleben. Stell dir mal die Beziehung zu deinem Ehepartner oder zu einem Freund oder zu wem auch immer vor, ohne Erlebnis. Ja, wenn du meinetwegen sagst, das hier, guck mal, das ist mein bester Freund und ich habe, und jemand fragt, ja, cool, wie sieht die Beziehung aus? Na, ich habe alles über den gelesen, ich habe den seine Biografie gelesen, ich kenne den seine Geburtsurkunde, ich habe Aufnahmen von denen seiner Stimme gehört, ich weiß, wie der redet, ich weiß, was denen sein Lieblingsessen ist, ich weiß in seiner Augenfarbe, ich weiß ganz viel. Und sofort würden wir denken, hey, aber das heißt ja, du weißt vielleicht viel über ihn, aber du kennst ihn nicht. Und so sehen wir, dass das Element des Erlebens, etwas zu erleben, zu einer Beziehung dazugehört. Und wenn es zwischenmenschlich so ist, wie viel mehr brauchen wir dieses Element des Erlebens, des Erfahrens in Bezug auf Gott? Ich habe es vor 7 Tagen, letzte Woche schon mal gesagt und ich sage es auch gern heute nochmal. Wenn Bibelverse alles ist, was wir haben, Wissen über Gott, theologische Wahrheiten, weil wir den Westminster-Katechismus gelesen haben oder ein dickes Buch von Thomas über Dogmatik, dann haben wir nicht genug. Theologisches Wissen ist nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Aber es reicht nicht aus, um eine lebendige, fruchtbringende Beziehung zu Jesus zu haben, die uns Freude gibt, Frieden gibt und Erfüllung schenkt. Besonders dann reicht es nicht aus, wenn die Krisen und die Stürme kommen. Es reicht nicht. Und so lädt uns Gott ein zu einer Beziehung, zu einer Ebene, wo wir gemeinsam mit Gott Dinge erleben. Er lädt dich ein. Und darum geht es in dieser Predigtreihe, quasi Orte des Erlebens zu ergründen, wo wir Gott begegnen, wo wir miteinander zusammenkommen, wie eine Art, wie soll man das sagen, das ist wie eine Art, wenn man sich verabredet, ja, da hat man eine Zeit und dann hat man einen Ort. Man hat einen Ort, wo man sich trifft, eine Location, wo man sich ausmacht, ja, wir treffen uns da und da, nee, da hat es mir nicht gefallen, darum lass uns lieber da einen Kaffee trinken gehen. Und das ist nichts anderes. Wir ergründen in dieser Predigtreihe geht es um verschiedene Locations, wo wir Gott begegnen können. Und das ist nicht etwas, wo wir irgendwie hinfahren in ein Kloster, wobei das auch super ist, sondern es bedeutet, dass mein Herz sich an diesen Ort begibt, dass ich mich bewusst aufmache und sage, ich komme jetzt zu dem Namen des Herrn, der ein starker Turm ist. Ich gehe jetzt im Glauben hin zum Thron der Gnade. Und heute in Teil 3 geht es um den Thron, wieder um einen Thron, ja, aber nicht der Thron der Gnade, sondern den Thron Gottes. Den mache ich hier mal ganz in die Mitte, unser schöner Thron, möglichst mittig. Der Thron Gottes. Jetzt sagst du, ja, aber jetzt noch ein Thron. Wir hatten doch letzte Woche schon einen Thron, das war der Thron der Gnade, das war dann dieser Deckel. Ja, erinnert euch an euren Deckel. Heute geht es um einen anderen Thron. Diese Elemente gehen natürlich ineinander, fließen ineinander über. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, trägt Elemente vom Gnadenthron und der Gnadenthron trägt auch Elemente mit von dem Thron Gottes, den wir uns gleich angucken werden. Das geht alles ineinander über und ist ja nur eine wie soll man sagen, der vage Versuch darin, uns Bilder zu geben, Möglichkeiten zu geben, wie wir uns etwas vorstellen können, wie uns Gott begegnen will. Der Gott, dem wir an dem Orten begegnen, ist immer derselbe. Und es gibt aber immer verschiedene Facetten und verschiedene Betonungen, die wir an verschiedenen Orten des Gebets finden können. Und deshalb geht es heute nochmal um den Thron, und zwar den Thron Gottes. In Epheser 2, Vers 6, lese ich euch mal aus der Elberfelder vor, heißt es von Gott: Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir wissen, dass Christus, ja, sagen wir, das apostolische Glaubensbekenntnis hat das ja auch in sich verankert, sitzen zu Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Der Christus sitzt zu Rechten Gottes. Er sitzt auf dem Thron in der himmlischen Welt. Er hat sich vereint mit dem Vater. Auf dem Thron Gottes sitzt ein Mensch. Das ist erstmal verrückt, ja. Christus ist ein Mensch in alle Ewigkeit und er sitzt auf dem Thron Gottes. Und in diesem ganzen Abschnitt in Epheser Kapitel 1 und Kapitel 2, das ist ja, da überschlägt sich Paulus ja förmlich immer wieder und wir haben Schwierigkeiten, ihm zu folgen. Ja, schon der Teil eines Verses reicht uns schon aus, um zu sagen, das ist mir zu viel. Paulus versucht den Ephesern, er sprudelt über und er erklärt ihnen, was es bedeutet, dass Christus uns gerettet hat und dass wir das Heil in Christus haben, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, dass er uns angenommen hat in dem Geliebten, dass er und so weiter zur Herrlichkeit seiner Gnade, sagte dreimal. Und hier in Kapitel 2, Vers 6 heißt es eben, wir haben Anteil an der Auferweckung und der Intronisierung von Christus. Weil wir Christus vertrauen, sagt die Bibel, sind wir eins mit ihm geworden. Und deshalb haben wir Anteil, wir sind mit ihm gekreuzigt, gestorben, auferstanden und er hat uns sogar mitsitzen lassen auf dem Thron. Wir sind quasi, weil Jesus in der himmlischen Welt ist, im Thronsaal Gottes, sind wir auch mit ihm dort. Weil Jesus am Kreuz hing, sind auch wir mit ihm am Kreuz gehangen. Wir sind mit ihm verbunden. Und das ist eigentlich die einfachste Beschreibung, die man finden kann, für was ist das christliche Leben? Verbindung mit Jesus Christus. 1. Korinther 1, Vers 9, da heißt es, dazu hat Christus, oder mal, wie heißt es da? Ach komm, ehe ich jetzt wieder falsch vorlese, 1. Korinther, Kapitel 1, genau, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Diese Gemeinschaft, dieses Koinonia, diese Verbindung mit Christus, das ist das christliche Leben. Darum geht's. So, weil Christus sitzt an himmlischen Orten, sind auch wir mit ihm. Dabei geht es mir, wie gesagt, darum, dass wir eine Vorstellung davon bekommen für unser Gebets- und unser Andachtsleben. Ja, diese Gemeinschaft mit Christus als den Intronisierten, als den, der sitzt an himmlischen Orten, soll uns neues Leben und neue Wege aufzeigen für unser Gebetsleben. Es geht nicht um Visionen und Entrückungen. Da gibt es ja viel auf dem christlichen Markt, ja. I saw heaven und ich bin zur Hölle und wieder in den Himmel zurück und all diese Dinge. Das kann durchaus, also ist ja auch biblisch, das kann durchaus auch wahr sein, aber das ist nicht die normale Erfahrung des christlichen Lebens, ja. Und wir sollten uns darauf, also bevor wir uns irgendwie in den 10. und 11. und 12. Himmel begeben, sollten wir erstmal hier auf der Erde das Leben hinbekommen mit Gott, sollten hier Zeugnis sein und sollten das Einmaleins des christlichen Lebens, was die Bibel uns ja ganz einfach erklärt, darauf den Fokus legen. Und darum soll es heute auch gehen, um das Gebetsleben. Es geht nicht um irgendwelche Visionen. Wenn du eine Vision vom Thronsaal Gottes hattest und du warst entrückt an diesen Ort, dann segne dich der Herr und dann ja, freue ich mich für dich. Aber das ist nicht das Normale. Es gibt Bibellehrer oder sogenannte Bibellehrer oder Evangelisten, die sagen, das kann jeder Christ. Und wenn man sich konzentriert und dann da die metaphysische Ebene verlässt oder was auch immer, dann kann man sich dahin begeben. Ich denke nicht, dass das die Wahrheit ist. Es geht um Gebet und es geht um etwas, was in unserem Herzen passiert. Nur damit das klar ist. Ich denke, die meisten von euch wird das klar sein. Dir auch, Enrico? Ja, okay. Enrico hätte auch gerne eine Entrückung im Himmel. Ja. Vielleicht hat der Herr Gnade. Okay, so, wir haben also, weil Christus im Thronsaal Gottes ist, wir werden gleich dahin kommen, dass es einen Thronsaal gibt, weil Christus im Thronsaal Gottes ist, haben auch wir Zutritt zum Thronsaal Gottes. Halleluja. So, und dieser Thronsaal, der wird in verschiedenen Bibelabschnitten beschrieben. Einer davon ist zum Beispiel Jesaja Kapitel 6. Dann sehen wir den Thronsaal Gottes in Hesekiel Kapitel 1. Dann deutet Daniel auch mehrere solche Sachen an. Ich glaube, es ist Daniel Kapitel 9. Und die detaillierteste Beschreibung finden wir im Neuen Testament in der Offenbarung im Kapitel 4 und Kapitel 5. Und aus diesen beiden Kapiteln, besonders aus den ersten zwei, drei Versen des ersten Kapitels, möchte ich heute die hauptsächlichen Punkte nehmen. Ich möchte euch einladen dazu, mal wieder unsere Predigtreihe Vers für Vers durch die Offenbarung. Die habe ich ja jetzt schon fast ein ganzes Jahr lang nicht weitergemacht. Wir waren bis Kapitel 9 gekommen. Und da werden auch diese Kapitel 4 und 5 Vers für Vers und sogar Wort für Wort auch behandelt und erklärt und jedes einzelne Detail beleuchtet. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben, eine solide Auslegung und eine solide Beschreibung der Worte und so weiter zu geben. Und da könnt ihr gern reinklicken, wenn ihr es näher wissen wollt, weil das wirklich auch ein total spannendes Thema ist. Gerade eben mit diesem Aspekt, dass wir auch Zutritt haben zu diesem Ort. So, wenn du mal Offenbarung Kapitel 4 aufschlägst, diese Thronsaalbeschreibung oder ich gebe euch kurz den Kontext. Johannes hat im ersten Kapitel begann seine Vision und das Thema des ersten Kapitels ist Jesus. Er sieht Christus und er beschreibt ihn, wie er zu ihm redet und so weiter. Und dann in Kapitel 2 und 3 gibt Jesus ihm spezielle Worte mit auf den Weg für die sieben Leuchtergemeinden in Kleinasien, was heute die Türkei ist. Ja, da gab es sieben hauptsächliche Gemeinden, die haben den Ton angegeben. Das waren die Gemeinden, quasi die Erweckungszentren von Kleinasien. Und für die gibt er bestimmte Worte mit. Und dann in Kapitel 4 beginnt diese Vision von Johannes, wo er dann nicht mehr auf der Insel Patmos ist, sondern seinen Körper verlässt und quasi in himmlische Sphären sich begibt. So, und wir lesen mal, und dann sieht er da diesen wunderbaren großen Thron, das gläserne Meer ringsherum, die 24 Throne, die 24 Ältesten, die vier lebendigen Wesen, die über und über mit Augen bedeckt sind. Er sieht den Regenbogen um den Thron herum. Er hört die ganze Engel, er hört von diesem Ort aus, ja, hört er den Himmel, die Erde und das, was unter der Erde ist, Gott lobpreisen und anbeten. Also es ist ganz spannend und hat dann das Ganze gipfelt dann zu einer Offenbarung von Jesus Christus im fünften Kapitel. So, wir lesen mal den ersten Vers, Offenbarung 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Ich bin so dankbar für diese Beschreibung. Das ist nämlich der erste Punkt. Es gibt eine geöffnete Tür im Himmel. Eine geöffnete Tür im Himmel. Ich habe ja jetzt schon einige Dinge dazu gesagt, dass wir Zugang haben, weil Christus auch dort ist, dürfen wir auch kommen. Und der Heilige Geist möchte, das ist meine Überzeugung, möchte, dass wir diese Stimme hören. Er möchte uns überzeugen, dass die Tür auch für uns offen ist. Ja, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, als du das gehört hast. Du darfst kommen, du darfst zum Thron, ja, da wo kein lebendiges Wesen vor der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes, wo eigentlich kein Mensch überleben kann, ja, da ist die Tür offen für dich. Da darfst du hinkommen. Es ist nicht so wie in den Filmen und Comics und so, dass dann Petrus vor der Himmelspforte steht und dir Einlass gewährt oder nicht, ja, sondern die Tür steht offen. Gott möchte, dass du diese Tür geöffnet für dich siehst. Nicht für deinen Ehepartner und nicht für deine Kinder oder sonst für jemanden oder für deinen Pastor, sondern Gott möchte, dass du selbst verstehst und erkennst und erfährst, da ist eine Tür geöffnet im Himmel. und ich werde gerufen. Weil die Stimme, die Johannes hier meint, die Stimme, die mit mir geredet hatte, die wie eine Posaune klingt, das ist die Stimme von Jesus. Das ist die Stimme von Jesus. Jesus ruft uns in das Himmlische hinein. Er ruft dich an die himmlischen Orte und er sagt, komm hier herauf. Komm hier herauf. Er möchte mit dir zusammen sein. Er möchte, dass du im Gebet diese Tür siehst und durch diese Tür hindurchgehst im Glauben. Und da merkt ihr schon, das ist ein Element, was immer wieder kommt, was wir schon bei dem Turm hatten. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte flieht zu ihm und ist sicher. Also auch da gibt es ein Kommen, ein Reinlaufen in den Turm. Beim Gnadenthron letzte Woche ging es darum, hinzuzutreten im Glauben. Und jetzt heißt es wieder, eine Tür geöffnet im Himmel, komm hier herauf. Der Heilige Geist möchte dich mitnehmen in eine ganz neue Erfahrung vor dem Thron Gottes. Er möchte dich einladen auf der Stimme. Erstens befähigt dich der Heilige Geist, die Stimme des Herrn zu hören. Er befähigt dich, darauf eine Antwort zu finden und darauf einzugehen. Du bist nicht allein. Er ist derjenige, der dich führt in die Gegenwart Gottes. Er ist derjenige, der dich begleitet, der dich mit hinaufnimmt. Denn das, was sagt Johannes, ich glaube in Vers 2, und zugleich war ich nicht im Fleisch, auch nicht in der Seele, auch nicht im Theologiezimmer und habe studiert, sondern zugleich war ich im Geist. Der Heilige Geist lebt in dir, er ist dir gegeben, damit er dich begleitet, an die Hand nimmt, hin in die Gegenwart Gottes. Die Stimme kommt gerade jetzt eben aus dem Himmel und er ruft dich. Er sagt, mein Kind, wie auch immer du heißt, ruft er dich beim Namen und sagt, komm hier herauf. Dafür ist Christus überhaupt erst gestorben. Das singen wir in diesem einen Lobpreislied hier. Wie heißt es da? Du wolltest den Himmel nicht ohne uns und deshalb brachtest du den Himmel herab. Er will den Himmel nicht ohne uns. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Und deswegen ruft er dich und er wird nicht müde zu rufen. Komm hier herauf. Und der Heilige Geist möchte, dass du deine Stimme hörst im Gebet und er möchte dich befähigen, Ja zu sagen dazu. Halleluja. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, uns von der Vergebung und Annahme Gottes zu überzeugen. Ja, viele von uns, wir haben diese Verdammnis und diese Ablehnung von uns selbst und dieses Gerichtsurteil, was manchmal noch über das Gerichtsurteil Gottes hinausgeht. Ja? Gott richtet unsere Sünde, Gott richtet unsere Lüste und Begierden, die immer nur Sünde wollen und Rebellion wollen. Das richtet Gott. Und einige von uns, wir sind da so eifrig dabei, sagen, ja, jetzt geht's los. Und wir verurteilen noch viel mehr an uns. Wir verurteilen uns komplett und wir sind gefangen unter dieser Decke von Verdammnis. Und der Heilige Geist will dich überzeugen. Du darfst kommen. Du darfst eintreten. Du darfst durch das Tor direkt vor den Thron kommen. Nicht durch die Hintertür und vielleicht so ein bisschen da, wo die Angestellten sich aufhalten. Du darfst direkt vor den Thron kommen und Gemeinschaft haben mit dem Vater. Und in dieser, vor dem Thron, in dieser Gegenwart des Thrones, Offenbarung 4, Vers 2 heißt es, und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Wir erkennen, dass der Vater auf dem Thron sitzt. Ich habe mal hier Symbole für die Herrschaft, ja. Das ist ein Zepter und eine Krone. Punkt 2. Wir erkennen die Herrschaft Gottes vor dem Thron. Unser Gott sitzt auf dem Thron. Niemand kann ihn von diesem Thron runterholen. Niemand kann ihn von dort weglocken. Niemand kann eine Verschwörung veranstalten, ja, und dann hintenrum irgendwie dann doch ihn zu Fall bringen und sich jemand anderes, und dann kann sich jemand anders auf dem Thron setzen. Unser Gott regiert. Das ist so klar wie nichts anderes in der Bibel. Die Bibel malt uns einen Gott vor, der unerschütterlich, souverän auf seinem Thron sitzt. Und es ist immer wieder nötig, und mit immer wieder meine ich wirklich immer wieder nötig, dass wir uns diese Herrschaft bewusst machen. Besonders in Zeiten wie jetzt, wo alles so ist, wie es sonst nie war. Ja, wir haben uns jetzt schon ganz gut dran gewöhnt, glaube ich, an Lockdown und Quarantäne und Masken und so weiter. Aber es ist immer wieder nötig, dass wir kommen und sie sehen, ach, okay, mein Gott sitzt ja immer noch auf dem Thron. Denn wir als Menschen tendieren, wir haben diesen Drang, aber nicht Drang, wir haben diese, wie sagt man, diese Tendenz, das ist ein schönes Wort, diese Tendenz dazu, den Blick von Gott wegzuwenden, hin auf die Umstände, hin auf das, was uns Sorgen bereitet, hin auf das eben, was uns auch Angst macht, hin auf das, was uns herausfordert, wo wir denken, die Dinge wachsen uns über den Kopf. Wir haben eine Tendenz dazu, dass wir dann doch wieder anfangen, uns um uns die große Verantwortung für unser Leben wieder für uns selber wahrzunehmen. Selber zu arbeiten, selber zu gucken, dass wir alles gestemmt und auf die Reihe kriegen, anstatt zu sehen, Gott ist doch der, der auf dem Thron sitzt. Und versteht mich nicht falsch, ich bin für Selbstbeherrschung und ich bin für Selbstdisziplin und für all diese Dinge. Aber das große Ganze, ja, ich kann ja nur, mein Leben habe ich nur zu einem ganz geringen Teil in meiner Hand. Ja, ich kann meine Entscheidungen beurteilen, kann verschiedene Dinge in meinen Umständen beeinflussen, aber so viele Dinge, die mein Leben direkt betreffen, darüber habe ich überhaupt keine Kontrolle. Und deshalb ist es, lädt Gott uns ein, durch die Tür zu kommen und zu sehen, der Vater sitzt auf dem Thron. Und wenn wir dann beten, Vater, dein Reich komme, dann ist das ein sich bewusst werden. Die Herrschaft Gottes ist etwas Gutes. Die Herrschaft Gottes ist, ich lade sie in mein Leben nochmal neu ein. Ja, wenn du diese Tendenz gespürt hast, vielleicht in den letzten Wochen und Monaten wegzugucken von der Herrschaft Gottes und von der absoluten Autorität des Vaters, dann nutzt doch die Gelegenheit jetzt gerade eben und zu sagen, ja, ich breche mit dieser Tendenz einmal mehr und will neu erkennen, mein Vater sitzt auf dem Thron, nichts entgleitet ihm, er ist nicht überfordert, er hat keine Angst, er hat keine Depression, er weiß, was gut für mich ist. Und zu beten, wie gesagt, dein Reich komme, bedeutet, wir machen uns diese Herrschaft des Vaters wieder neu bewusst. Dann laden wir diese Herrschaft des Vaters wieder neu in unser Leben, in mein Herz ein. Wenn da Dinge sind, wo du weißt, du hast rebelliert, du hast gesündigt, du bist wieder wie gefallen in irgendeinem Bereich, ja, dann kannst du jetzt wieder sagen, ja, Vater, ich will wieder neu unter deine Herrschaft kommen. Diese Dinge sollen in meinem Leben nichts zu suchen haben. Ich möchte frei davon sein. Du sollst regieren und herrschen. Und natürlich das Gebet, dein Reich komme, deine Königsherrschaft komme, ist dann auch für unser Leben, für unsere Ehe, für unsere Familie. Und so dehnt sich diese Perspektive, das Paradigma des Reiches Gottes, dass Gott auf dem Thron sitzt und ein König ist, der regiert. Das dehnt sich immer weiter aus und nimmt wird zu unserem Paradigma. Halleluja. Sein Thron steht fest, unbeweglich. Bis in alle Ewigkeit. Seine Herrschaft währt ewig. Wenn wir beten mit diesem Bibeltext aus Offenbarung Kapitel 4, Vers 2, dann möchte der Heilige Geist uns diese Herrschaft immer wieder neu offenbaren. Du denkst, ach ja, das wusste ich ja schon. David, du erzählst mir gar nichts Neues. Ich erzähle wahrscheinlich, wenn du schon ein paar Jahre meine Predigten hörst, überhaupt nichts mehr Neues, ja. Das ist alles Wiederholung und dazu fordert mich die Bibel auf, ja, Dinge zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen. Weil wir eben diese Tendenz zum Vergessen haben, diese Tendenz zur Ablenkung. Und weil es in der Herrschaft Gottes immer einen neuen Aspekt gibt, den es zu ergründen gilt. Und gerade in Krisen ist es so wichtig, sich auf die Herrschaft Gottes zu berufen. Okay, dann sehen wir, lesen wir mal weiter in Vers 3. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron, vom Ansehen gleich einem Smaragd. Drittens, wenn wir vor dem Thron Gottes sind, sehen wir die Schönheit Gottes. Ich habe leider nichts Passenderes gefunden, ja, als diesen Emoji mit den Sternenaugen. Ja, da sieht quasi die Schönheit Gottes. Das, was Johannes hier sieht, kann er nicht in Worte fassen. Nur für die, die es interessieren, also ein Jaspis ist ein blutroter, undurchsichtiger Stein. Der ist ganz blutrot. Und der Sardis ist auch blutrot, aber durchsichtig. Ja, und wenn du dieses Wissen über diese Steine hast, dann denkst du dir, okay, na was ist jetzt, sieht er jetzt nun aus wie ein Jaspis oder sieht er nun aus wie ein Sardis? Ist es nun durchsichtig oder ist er nun nicht durchsichtig? Und das ist das Wunderbare. Ich glaube, Johannes hat ja in der Offenbarung nur begrenzt das schreiben können, was er da gesehen hat, weil es einfach für manche Dinge in der Herrlichkeit Gottes keine Worte gibt. Und ich denke, es war ein Ineinanderübergehen. Der Vater ist eine lebendige Flamme der Liebe, blutrot, pulsierend. Es ist etwas Bewegliches in seinem Wesen. Und dieses Feuer, diese Leidenschaft, diese Liebe, die Johannes da gesehen hat, konnte er nur beschreiben, das sieht aus wie ein Jaspis, aber vielleicht auch wie Sardis, wie ein Sardarstein. Man kann es nicht beschreiben. Und ein Regenbogen war rings um ihn her, ja, nicht ein halber Bogen, so wie wir den sehen, sondern er war rings um den Thron, die vollkommene Gnade Gottes. Dafür steht der Regenbogen. Die vollkommene Gnade Gottes, dieses Zugewandtsein zu den Menschen, das ist das, was es bedeutet. Und der sieht aus wie ein Smaragd, also der leuchtet in so hellen Farben, in so hellen, leuchtenden, glitzernden Farben, dass es für Johannes kaum aushaltbar gewesen sein muss. Also er malt uns hier ein Bild von der Schönheit Gottes. Die Schönheit Gottes. Und Schönheit ist, um nochmal zurückzukommen zum Erleben, Schönheit ist etwas, das musst du erleben. Das musst du erleben, sonst verstehst du nicht, was Schönheit ist. Das ist wie wenn du einen Blinden hast, der sein ganzes Leben lang blind ist und du stehst mit ihm, keine Ahnung, in der Natur, im Wald und sagst, oh, diese grünen Farben, die Blätter, so herrlich. Oder im Winter und sagst, oh, dieser Schnee, der ist so weiß, leuchtend. Der Blinde hört das alles, aber er kann sich die Farben nicht vorstellen, weil er sie noch nie gesehen hat. Und leider leben sehr viele Christen eben genau so, dass sie von der Herrlichkeit Gottes zwar gehört haben, von der Schönheit Gottes gehört haben, aber es berührt sie nicht, es bewegt sie nicht, es löst keine Emotionen aus in ihnen, weil sie es nur vom Hörensagen kennen. Sie haben die Schönheit Gottes nicht gesehen, nicht erlebt. Und dazu lädt uns der Vater ein, wie nichts anderes. Er will, dass wir ihn bewundern. Er will sehen, er möchte, dass wir sehen, dass wir erkennen, dass wir schmecken, sagt David. Ja? Auch David sagt im Psalm 27, Vers 4, habe ich schon so oft darüber gepredigt. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, und da sagt die Schlachter, Lieblichkeit des Herrn. Und das Wort ist besser übersetzt mit Schönheit. Für alle Englischsprachigen, wenn du jetzt eine englische Bibel vor dir hast, bei dir steht höchstwahrscheinlich Beauty drin. Schönheit. Die Schönheit des Herrn zu betrachten. Ihn anzuschauen, wie er ist. Und das war schon zu biblischen Zeiten etwas, was kaum einer verstanden hat. Das Volk Israel hat gesagt, wir wollen die Taten des Herrn sehen. Und Mose war der Einzige, der gesagt hat, lass mich deine Wege sehen. Und das ist nichts anderes als zu sagen, ich will sehen, wie schön du bist. Nicht, was du tust, ist in erster Linie wichtig für mich, sondern warum tust du, was du tust? Warum bist du so gnädig? Warum bist du so barmherzig? Warum hast du mich gerettet? Warum liebst du die Verlorenen? Warum hast du das Volk Israel befreit? All diese Fragen kannst du zu Gott bringen und sagen, Herr, ich will es erfahren, ich möchte es sehen, deine Liebe spüren, ich möchte deine Schönheit erkennen. Dazu lädt dich Gott ein. Und das ist etwas, was leider viele Christen oder überhaupt, was Religion kennzeichnet, ja, Religion im Sinne von Regeln und in Korrektheit und Pflichterfüllung, kann niemals das ersetzen, was es bedeutet, die Schönheit des Herrn zu schauen. Wir brauchen ganz dringend, du, mein lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du brauchst ganz dringend ein Gebetsleben, eine Beziehung zu Gott, die dich zufriedenstellt. Wo du fasziniert bist. Eine Beziehung zu Gott, die dich strahlen lässt, ja, so wie Mose gestrahlt hat. Einen Blick hin auf Gott, wo du fasziniert bist, getroffen bist von seiner Schönheit. Dann kommt Leben, ja, dann sprudelt das Leben, dann sprudelt die Freude und dann kommt eine Erfüllung, denn der Mensch braucht Schönheit. Du brauchst es, dass deine Augen Genugtuung finden in etwas Schönem. Du brauchst es, dass dein Herz Genugtuung, Zufriedenheit findet in Herrlichkeit. Dazu bist du geschaffen. Deswegen lieben wir Malerei, wir lieben es, Musik zu hören, wir lieben es, in die Oper zu gehen, wir lieben es, die Natur anzugucken. Du brauchst Schönheit. Und Gott lädt dich ein, vor den Thron zu kommen. Und wieder eine neue Facette seiner Schönheit zu erkennen. Und in Punkt 4 heißt es, unser vierter Punkt ist, also das erste war, die Tür ist geöffnet, das zweite war die Herrschaft Gottes, das dritte war Schönheit, die Schönheit Gottes und das vierte und der vierte und der letzte Punkt ist aus Offenbarung Kapitel 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Vor dem Thron bekommen wir eine neue Offenbarung von Jesus. Wie gesagt, in der Vers-für-Vers-Lehrreihe über die Offenbarung bin ich ganz detailliert darauf eingegangen. Was Johannes hier sieht, ist mit unseren menschlichen Worten schwer zu beschreiben, weil wir sehen hier drei Dimensionen, ja, Länge, Breite, Weite, Tiefe und so weiter. Und die vierte Dimension ist die Zeit. Und hier heißt es, inmitten des Thrones, das heißt, inmitten dieses Wesens, es heißt, erst auf dem Thron saß einer. Gott ist einer, unsere Gottheit, ja, unser einer Gott. Und auf einmal kristallisiert sich für Johannes etwas heraus aus diesem pulsierenden, rot glänzend, feurigen Wesen, kristallisiert sich ein Lamm raus wie geschlachtet. Ein geschlachtetes Lamm im Herzen Gottes. Im Herzen des Vaters, auf dem Thron, inmitten des Thrones, zeigt sich auf einmal das Herz von Jesus. Das ist das, was ich zum Anfang sagte. Auf dem Thron sitzt ein Mensch. Der Mensch Jesus Christus. Unsterblich. In Ewigkeit eingesetzt als Herr und Retter, als Richter. Unser Jesus sitzt auf dem Thron. Wir werden niemals aufhören, neue Aspekte der Herrlichkeit, der Schönheit Jesu zu ergründen und zu erkennen. Wir werden in Ewigkeit im neuen Jerusalem dankbar sein für das Lamm Gottes. Das heißt, ein Licht, Sonne, Mond wird es nicht mehr geben und es wird keine Lampe angezündet im ganzen neuen Jerusalem. Wisst ihr warum? Weil das Lamm selbst wie die Sonne ist, weil das Lamm selbst die ganze Stadt erleuchtet. In Ewigkeit werden wir uns sonnen im Lichte der Erkenntnis Christi Jesu. Und deswegen sagt Paulus, ich habe alles für Verlust gehalten. Philipper Kapitel 3. Ich habe alles eingebüßt. Alles, was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten, damit ich ihn erkenne. Damit ich ihn erkenne. Christus zu sehen, fasziniert zu sein, das wird uns in Ewigkeit beschäftigen. Und du darfst jetzt schon anfangen damit. Das bedeutet Gebetsleben. Das bedeutet es, sich das Herz zu öffnen für Jesus. Das bedeutet es, die Bibel aufzuschlagen, die Evangelien zu lesen, auch nicht nur die Evangelien, auch das Alte Testament, und Christus zu erkennen. Christus hat von sich selbst den Emmaus-Jüngern erzählt. Weißt du, was sie danach gesagt haben? In Lukas 22 oder 23 oder sowas, oder 24, haben sie gesagt, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete. Das ist das, was Gott tut, wenn du dich mit dem Wesen Jesu beschäftigst. Er möchte dein Herz in Brand setzen. Und was ist dieses Feuer? Es ist das Feuer der Liebe. Könnt ihr nach vorn kommen, ihr beiden? Es ist das Feuer der Liebe. Halleluja. Ich hoffe, du hast ein bisschen jetzt während dieser Predigt einen Wunsch und eine Sehnsucht verspürt, vor diesen Thron zu kommen. Oder eine Sehnsucht, eine Leidenschaft dafür empfangen. Ich will auch so beten. Ich will auch, dass mein Gebetsleben fruchtbar ist, dass ich gerne bete, dass ich etwas erlebe, wenn ich bete, dass ich etwas erlebe, wenn ich die Bibel aufschlage. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet. Wie geht's weiter? Weiß ich auch nicht. Gott möchte, dass wir sehen, erfahren. Er möchte das noch viel mehr als du. Er sehnt sich danach. Die erinnert euch an die Stimme. Komm hier herauf. Er ruft dich mit Namen und sagt, es muss nicht so bleiben, wie es ist. Er hat eine Leidenschaft und eine Sehnsucht, dass du ihn im Gebet erlebst. Er will seine Güte dir zeigen, wenn du dich aufmachst, um zu beten. So, lass uns jetzt noch einfach dieses nächste Lobpreislied nutzen, diese Sehnsucht festzumachen in deinem Herzen und zu sagen, ja Herr, finde eine Antwort auf das Reden des Heiligen Geistes. Wenn du das Reden Gottes gehört hast während dieser Predigt, dann finde eine Antwort darauf. Gott wartet auf eine Antwort. Gott macht nicht automatisch so und morgen bist du der geistlichste Mensch und genießt auf all. Gott will eine Gemeinschaft, Beziehung mit dir. Er wartet darauf, dass du sagst, ja Herr, hier bin ich. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich war so frustriert vom Gebet. Ich hatte keine Lust mehr. Ich war hin und her gerissen von den Umständen. Alles, was ich wollte, hatte nichts mit Gebet oder irgendwie mit göttlichen Sachen zu tun. Jetzt ist der Zeitpunkt, um umzukehren. Ergreife diesen Moment, der kommt nicht wieder zurück. Genau dieser Moment, den du jetzt gerade erlebst, kommt nicht zurück. Und dieser Moment ist es wert, zu sagen, Jesus, ich will dich. Ich liebe dich, Jesus. Ich will zurückkommen zu diesem Herz der Anbetung. Ich möchte zurückkommen und vor dem Thron leben. Es reicht mir nicht aus, was gestern war oder zu meiner Bekehrung oder vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren. Heute, hier, jetzt. Oh Vater, ich danke dir für diese Stimme, die uns ruft, für dieses Ziehen. Aus deiner Gnade ziehst du uns zu dir. Mach das Rufen, welches von deinem Thron kommt, laut in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Lass es einen Widerhall finden in uns, dass wir das spüren. Gott zieht uns, Gott will mich, Gott will dich. Gott will dich. Mach das doch zu einer Proklamation. Wir machen sowas nicht so oft, aber jetzt habe ich irgendwie den Eindruck, lass uns das mal machen. Mach das zu deiner Proklamation und sage, Gott will mich. Gott will mich. David, sag deinen Namen. Gott will mich. Und dieser Teil in dir, der da sofort aufsteht und sagt, na Moment, aber das geht ja nicht. Du hast ja letzte Woche und du hast heute Morgen und dann war dies und dann hast du nicht richtig und dann... Gott will mich. Mit allem, was ich bin. Sein Banner über dir ist Liebe. Und er zieht dich hin zum Thron, jetzt in diesem Moment. Schließ dir einfach die Augen und sag, Herr, ich gebe mich diesem Ziehen hin. Ich gebe mich diesem Wunsch, den du hast, hin. Und ich sage, ja, Herr, hier bin ich für dich. Dir gehört mein Herz, dir gehört mein Leben. Ich gebe mich dir neu hin. Nutz jetzt diese Gelegenheit, sie kommt nie wieder.